Sehr geehrte Damen und Herren, pünktlich zum 15 Uhr Glockenschlag darf ich Sie sehr herzlich hier begrüßen. Wie immer Sprachsalzwetter. Ich kann mich an kein Jahr erinnern, an dem es nicht wunderschön und sommerlich warm war. Deswegen treffen wir uns wieder hier auf der Terrasse. Es freut mich sehr, dass Sie alle hier sind. Noch mehr freut mich, dass John Gnarr hier ist.
Danke.
Die deutsche Stimme von John Gnarr wird der Ihnen, uns allen bestens bekannte Filmregisseur Ernst Gossner sein. Hallo Ernst. Ich darf Ihnen ohne weiteren Verzug zunächst John Gnarr kurz vorstellen. Er wurde 1967 in Reykjavik geboren und ist auch dort aufgewachsen, als Nachzügler einer Familie mit mehreren Kindern. Er war als Kind und Teenager ein notorischer Schulverweigerer, ein Punk und damals schon deklarierter Anarchist, was er auch heute noch ist, darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Er wurde als Komiker und Schauspieler zu einer nationalen Berühmtheit in Island. 2010 gründete er zusammen mit Künstlerkolleginnen und Kollegen die beste Partei und wurde völlig überraschend, vor allem für die etablierte Politik in Island, völlig überraschend zum Bürgermeister der isländischen Hauptstadt gewählt. Noch überraschender, vor allem für seine Gegner, die, glaube ich, nichts unversucht gelassen haben, um ihn lächerlich zu machen, so schnell wie möglich wieder aus dem Amt zu treiben, kam, dass John das Amt sehr ernst nahm und mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein ausfüllte. Am Ende seiner Amtszeit, im Juni 2014, trat er freiwillig nicht ein zweites Mal an, obwohl ihm allerorten gute Chancen eingeräumt worden wären, dass er auch eine zweite Amtszeit erfüllen hätte können. Seine tatsächlich sehr schwierige Kindheit und Jugend hat John in den beiden Büchern Der Indianer und Der Pirat aufgearbeitet oder beschrieben. Die changieren beide so zwischen Roman und Autobiografie. Es sind tatsächlich autobiografische Bücher. Er schreibt aber selber, es ist nicht jedes Wort in dem Sinn eins zu eins für bare Münze zu nehmen. Der dritte Band seiner Autobiografie ist in Island bereits erschienen und wird auf Englisch und Deutsch voraussichtlich Anfang nächsten Jahres herauskommen. Seinen Weg ins Bürgermeisteramt und seine Zeit als Bürgermeister hat John Gnarr in dem Buch Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Ich habe es hier auf Englisch, da heißt es Gnarr, How I Became the Mayor of a Large City in Iceland and Changed the World. Aus dem liest er heute nicht, aber ich kann sie alle drei nur sehr empfehlen. Sie geben einen tiefen Einblick, denke ich, in John Gnarrs Denkweise, Weltsicht. Sie sind sehr komisch zum Teil, sie sind auch sehr traurig und sie machen einem diesen Mann durch und durch sympathisch. Er versteht es nicht, deswegen kann ich ihn hemmungslos loben.
Noch. You don't understand, so she can be nice to you the way she wants.
Drei Sätze zu Island. Wie wir seit heuer wissen, spätestens seit heuer, können die Isländer nicht nur Weltklasse Handball spielen, sondern auch ziemlich gut Fußball, was für die Österreicher nicht so lustig war. Die Insel im nördlichen Atlantik liegt knapp südlich des Polarkreises, ist der zweitgrößte Inselstaat Europas nach Großbritannien, hat aber nur 320.000 Einwohnerinnen und Einwohner und die meisten von denen, nämlich gut zwei Drittel, leben im Großraum Reykjavik. Das heißt also, man kann auf Island hunderte Kilometer mit dem Auto fahren, ohne jemals einem Menschen zu begegnen. Man sieht eventuell irgendwo in der Ferne mal ein Haus. Was man ständig sieht, sind viele, viele Schafe und die berühmten Island-Pferde. Davon gibt es nämlich mehr, als es Menschen gibt auf der Insel. Island ist eine, wenn wir auch über Politik reden, eine parlamentarische Republik mit einem Präsidenten als Staatsoberhaupt und einem Premierminister als Regierungschef. Ab 2009 hat Island Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union geführt, dann aber beschlossen, dass das vielleicht doch nichts ist für die Isländer. 2015 hat Island sein Beitrittsgesuch offiziell zurückgezogen. Hauptknackpunkt, wie ich das verstanden habe, waren die Fischereirechte, weil die Fischerei in Island über Jahrhunderte der der Hauptwirtschaftszweig war und da konnte man sich mit Brüssel nicht einigen darüber. Genug davon. Jon, haben Sie das Amt des Bürgermeisters oder die Sicht der Isländer auf die Politik verändert oder hat das Amt Sie verändert? Have you changed the office and or the Icelandic view on politics? Or has the office of mayor changed you and your point of view?
Well, I think maybe a little bit of both. I would like to think that my term in office and the best party had a huge impact on politics in Iceland. And there is, I mean, it's now, I mean, it's called Gnarism. It has its own scientific term. So, yeah, absolutely. We managed to change a lot, especially with the culture and how people communicate. And my time in politics also changed me, and it's now been 2 years since I left the office, and I can feel that it has changed me. Maybe not changed me radically, but I have matured in ways I hadn't before.
Which ways?
I'm not really sure. I mean, it also changed because I come from a little country with a population of 350,000, and if people are not related to you, there are some acquaintances, so you know almost everybody, and everybody knows me there, So it also kind of changed the image of what was me, who I was. So it's and sometimes, you know, it's this burden of responsibility. Responsibility is a burden, and I had to take a lot of responsibility. And now, am I saying too much? No. Now when I...
I'm going to translate.
Oh, yeah, sorry. Yeah.
Okay. ganz kurz auf die Frage eben, ob er das Amt verändert hat oder das Amt ihn verändert hat. Er sagt ein bisschen von beidem. Die beste Partei hat seiner Meinung nach sicher einen großen Einfluss darauf genommen, wie in Island Politik gesehen wird, auch wie in Island über Politik und in der Politik kommuniziert wird. Er sagt, mittlerweile gibt es einen eigenen politikwissenschaftlichen Fachbegriff für seine Art Politik zu machen, den Gnarrismus. Was seine Veränderungen betrifft, also in einem Land, in dem man entweder jeder mit jedem verwandt ist und wenn nicht verwandt, dann zumindest bekannt, das ist wie gesagt ein kleines Land mit wenigen Einwohnern, das Amt habe ihn reifer gemacht und ich habe dann zwischengefragt, in welcher Hinsicht, und hier sind wir ungefähr stehen geblieben. In which way did you mature?
Well, I learned about things that I didn't know of before, and sometimes now when I'm asked to comment on current political issues in Iceland, I find it hard to joke, you know, because I understand the problem. I think I understand the problem, so I want to give an informative comment. And before I would have just said something completely ridiculous about it, you know.
So it's also er hat von der Last der Verantwortung gesprochen und mittlerweile, wenn er gefragt wird, einen Kommentar abzugeben zu aktuellen politischen Themen, Vorgängen, findet das zusehends hart, einen Witz darüber zu machen oder sich lustig darüber zu machen, was er früher ohne weiteres getan hat. Also die drei Hauptforderungen und Wahlversprechen der besten Partei waren damals offene Korruption statt versteckte. ein freies Handtuch für alle in den heißen Bädern, in den Schwimmbädern in Island und ein Eisbär für den Reykjaviker Zoo. Also das waren damals ganz klar nicht ernst gemeinte Forderungen, sondern man hat sich lustig gemacht. Mittlerweile, sagt John, findet er es hart, sich lustig zu machen oder das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, weil er einfach die Hintergründe kennt und versucht, ernsthaft und informative Antworten zu geben.
No,
Das Schlüsselwort, so wie ich das verstanden habe in Ihren Büchern, Ihre Sicht auf die Welt und die Politik, auch Gesellschaftspolitik, ist Anarchismus. Nicht Anarchie, aber Anarchismus als utopische Vorstellung von der Welt. Was verstehen Sie darunter? Wie definieren Sie diesen Begriff? Und vor allem auch, wie geht das damit zusammen, dass Sie innerhalb dieses Systems, das Sie mit Intelligenz und Witz bekämpfen, groß und ziemlich berühmt geworden sind? The key word to your perspective or your view of the world and politics is the utopia of anarchism, if I understand you right.
Yeah,
okay. What do you mean by using this abstract term, and how does it go together with this man who has grown big and quite famous inside this weird system he's fiercely fighting against with all his wits and intelligence?
I have been influenced by anarchism from early age, and I'm more of a what you would call a philosophical anarchist, and I'm fascinated with anarchist philosophy, like old Chinese philosophy, like Lao Tse and Quan Tse, and then when I first learned about anarchism, and that was probably through the Sex Pistols, the punk group. And at the time, I was desperately trying to learn English to know what the punks were saying. And there was talk of anarchism, and I started reading about anarchism. And the more I read about anarchism, I realized this was something that I had always been. I had always been an anarchist.
Before knowing what anarchy is about and anarchism is about. Yeah.
And describing anarchism or talking about anarchism, it depends so much on how you define the word anarchism. And it's a very stigmatized word. Many people connect anarchism with terrorism. And in terms of political anarchism, I've said that I'm not an anarchist because I believe that anarchism is the ideal, perfect political ideology, more because there is no such thing as a perfect political ideology. And I've had to fight for my for my anarchist views all my life, I mean it's contradictory in many ways when you are a parent, for instance.
I mean, you're a father of five.
Yes,
like Kinder.
Like when McDonald's opened in Reykjavik. They closed down but they opened up, and I was one of the people who, you know, I didn't like it. You know, I didn't want McDonald's in Iceland. I don't want McDonald's anywhere. But you know, my kids wanted to go to McDonald's. Please, can we go to McDonald's? So, in between, you know, protesting against McDonald's opening in Iceland, I stood in the line, you know. To get a Big Mac. So it's just a contradiction. And life is a contradiction in itself. I just think there is so much depth and so much truth and valuable message in the idea of anarchism that I want to help keep it alive. Mm-hmm. And, you know, so... Many people have tried to come up with new terms for anarchism, and Noam Chomsky has suggested libertarian socialism. That's an oxymoron in itself, that word. Yeah. libertarian socialism. I've had to defend my views, like I write about, you know, when I was a teenager and I was telling people or my friends that I was an anarchist. And so what is anarchism? Well, I don't like rules. Oh, so you don't like traffic rules? Yeah, I like traffic rules.
Let me just translate in between. Jon sagt, er war eben schon als Teenager Anarchist. Er hat etwas später dann auch zum Beispiel altchinesische Texte von Lao Tse und Konsorten gelesen, aber der Einfluss, der ihn wirklich zum Anarchismus gebracht hat, waren eigentlich die Sex Pistols. Er hat verzweifelt versucht, Englisch zu lernen, weil die eben über Anarchie sangen und die Punk-Philosophie. Auf diese Art kam er drauf, dass er eigentlich immer schon Anarchist war, bevor er wusste, was das überhaupt ist. Er sagt, Anarchismus ist ein sehr stigmatisierter Begriff, wird häufig gleichgesetzt mit Terrorismus, was es natürlich überhaupt nicht ist. Er betrachtet das als Philosophie, nicht als die ideale politische Philosophie oder Ideologie, aber nur, weil es die ideale Ideologie grundsätzlich nicht gibt. Und er hat dann erzählt davon, wie McDonald's nach Reykjavik gekommen ist, um dort eine Filiale zu eröffnen, die es mittlerweile schon wieder nicht mehr gibt. Er war dagegen, weil er überhaupt gegen diese globalen Ketten ist. Seine Kinder allerdings wollten unbedingt zu McDonald's gehen und er fand sich dann in der Schlange wieder, um einen Big Mac zu kaufen. So. Weil das Leben ist ein Widerspruch in sich. Um diesen Begriff Anarchismus, diesen Begriff des Stigma zu nehmen, sagt er, haben manche versucht, neue Begriffe dafür zu erfinden, zum Beispiel Noam Chomsky, der von libertärem Sozialismus spricht, das sei allerdings ein weißer Schimmel. Sozialismus und libertär ist ein Oxymoron, es ist dasselbe. Und er kämpft dafür und seine Lebensaufgabe, eine seiner Lebensaufgaben ist, die Idee des Anarchismus am Leben zu erhalten.
Another great thinker, anarchist thinker that influenced me a lot was also Tolstoy. His views on anarchism and his invention of the so-called religious or the Christian anarchism is very, very interesting. Even if I am an atheist, I do not believe in any such thing as a higher being or anything. But his ideas about anarchism I find fascinating, and how his ideas influenced Gandhi in India. Mm-hmm. And became a very valuable part of Gandhi's ideology for liberating India. Mm-hmm. So there are just so many valuables in anarchism, and I also anarchism for me is very related to creativity in itself. And how the process of creativity and surrealism is anarchism. Even André Breton said that anarchism and surrealism they were the same. And And it's for me being an anarchist. It's like just for somebody, you know, to be gay. You know, it's just something I am.
You're not gay, but you're an anarchist. Wir haben jetzt eine kleine Weltreise gemacht. Jon hat von Leo Tolstoi gesprochen und seinen Ansichten über das Christentum und die religiöse Ideologie. Er ist Atheist, aber er findet es trotzdem hochinteressant, was Tolstoi zu sagen hatte, auch Tolstois Einfluss auf Gandhi und dessen Weltsicht. Dann, nächster Punkt war, Anarchismus hat sehr viel mit Kreativität zu tun, mit dem Prozess des Schaffens von Kreativität. Und letztes Zitat von André Breton, Anarchismus und Surrealismus sind gleichzusetzen. Kurz und gut, es gibt unglaublich viel zu entdecken und die Tiefe von Anarchismus und die Werte, liegen ihm sehr am Herzen. Last question. Sie haben einen sehr weiten Weg zurückgelegt von dem Kind und Jugendlichen mit unzähligen Problemen, Schulverweigerung. Sie galten als völlig unkontrollierbar, sogar als zurückgeblieben, als geistig zurückgeblieben. Steckt in dem fünffachen Familienvater, Steuerzahler, Komiker und berühmten Ex-Politiker Jungnarr noch irgendwo der extrem unsichere, scheue Jugendliche drin, der sich von der ganzen Welt unverstanden und allein gefühlt hat? I've come a long way from the child and teenager with uncountable problems you're writing about in The Indian and the Pirate. You suffered massive learning difficulties, were a serial truant, were even considered a retard. In a nutshell, a completely unguided, uncontrollable missile. Is there somewhere deep down in the married father of five, dutiful taxpayer, artist and famous ex-politician, still hidden the extremely shy, self-conscious boy who feels lonesome and misunderstood by all of the world?
Yeah, I'm always misunderstood.
I'm so sorry.
Constantly being misunderstood.
Okay, yeah. Thank you very much.
Yeah, I mean, I think I have been like most people around the same since I was 14 or 15, like I said, you know, I have matured in many, many, many ways, and being a parent is one, and that is maybe my biggest asset has always been responsibility. That's something I've held on to, you know. I've tried to be responsible, because I think it's a great value in responsibility in terms of learning. So, like with children, you know, I have five children, and suddenly, you know, they come about under specific circumstances, children, and you know, it's sex and it's fun, and you're maybe not thinking that much about children and waking up in the middle of the night to attend a crying toddler. But suddenly there's a child there. So and I have, from when my first child was born, I've decided to take responsibility and, you know, try to do this as best as I can, because it's my, you know, it's I did this, I made this. And the same, I mean, I had the same thought when the best party got elected and I was suddenly going to be a mayor. You know, I thought about, okay, I can disappear. I can go to Costa Rica and just stay there for 2 years or something until everybody forgets about this. But, you know, I decided to take responsibility for it. You know, it was fun and we promised polar bears and and Disneyland and all sorts of things. But I decided, okay, this is like, you know, the campaign, it was kind of like sex, and this is the consequence of that creative sex. And now you have to take responsibility. So, and that's something, you know, I try to tell myself when I doubt myself, you know, if I feel confused or terrified of the world, I say to myself, at least you're responsible. You're a responsible guy. So I mean, it's like with comedy has been my life ring in life. I mean, comedy has saved my sanity. I think I would have gone insane if I didn't have comedy in my life. My children have often been asked if I am insane.
How nice of the people to ask your children.
Yeah, I mean, people want to know because I do crazy things. I have done crazy things. And I'm still me, but you know, of course, you're from when you're born and until you die, you're constantly under siege. It's constantly, and you just have to learn to how to deal with it. And,
Jon sagt, sein größter Vorzug war immer Verantwortungsgefühl, die Fähigkeit und der Wille, Verantwortung zu übernehmen. Ob das sich darauf bezogen hat, als sein und Yogas erstes Kind zur Welt kam, seine Ehefrau Yoga sitzt übrigens da, die auch ganz wichtig ist und war auch für die politische Karriere, oder ob es die Kampagne der besten Partei für das Bürgermeisteramt war. Die Kampagne war wie Sex. Dann kam das Kind, dann war er plötzlich Bürgermeister. Als er Bürgermeister war, hat er kurz überlegt, nach Costa Rica abzuhauen und das alles zu vergessen. Aber dann hat er gesagt, nein, jetzt ist es so, jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen. Und interessanter Satz, wenn er sich vor der Welt fürchtet und einen Welthorror empfindet, dann denkt er sich, ja gut, aber ich bin verantwortlich, ich muss das Beste daraus machen. Helfen dabei tat ihm immer und tut ihm immer noch die Komik. Also Komik hat meine geistige Gesundheit gerettet. Also das hat ihm geholfen, geistig gesund zu bleiben. Enough talk. Let's go on to the reading.
All right.
Thanks so far.
Thank you.
Maybe.
What do you want to do? Anything else?
I think Anarchieland.
Kurze Beratung, was gelesen wird.
You just pick, and I will.
But you go first. You go first. You go first.
Yeah. Okay.
What are we going to hear now? For
mother and father.
Mother and father.
Yeah. Mom, dad.
I will be reading short bits in Icelandic, I understand you probably don't understand Icelandic, but it's I find that people find it interesting to hear it. So I'm going to read a little about my parents. Mamma les dönsku blöðin. Hún fær öru hverju bunka þeim frá vinkonum sínum. Mér finnst það leiðinleg blöð. Ekkert nema matar uppskriftir og viðtöl við prinsessur og fólk sem frægt í Danmörku. Einu myndirnar af konum í asnalegum tískufötum. Ég áskrifandi að æskunni, hún skemmtilegt blað, sérstaklega teiknimyndasögurnar. Mamma kaupir stundum Andrés Önd fyrir mig. Mér finnst gaman af Andrési. Hann uppáhalds karakterinn minn. Hann eins og ég. Hann fær skemmtilegar hugmyndir sem mér sæfnast yfirleitt. Andrés góður en gerir bara óvart mistök. Ég líka þannig. Hann alltaf að vinna fyrir onkel Jóakim en skuldar honum samt alltaf pening. Jóakim nískur en samt fínn því hann á mikla peninga og býður Andrési og rip, rap og rup oft með sér í svakalegar ævintýraferðir til landa sem kannski engin annar hefur komið til. Eða jafnvel lengst út í geim.
Papa und Mama sind sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Hobbys. Mama ist immer gleich. Sie hat meistens dieselbe Laune, ist nur unterschiedlich müde. Papa ist ganz anders. Manchmal ist nett, vor allem wenn etwas tut, das ihm Spaß macht. Aber meistens ist zerstreut. Das finde ich in Ordnung. Ich finde es schlimmer, wenn schlecht gelaunt ist. Dann nörgelt an Mama herum und schimpft mich aus. Beschwert sich über Mama, weil sie raucht oder will sich mit ihr über etwas streiten, das sie oder jemand anders gesagt hat. Wenn Papa in dieser Stimmung ist, versuche ich ihm aus dem Weg zu gehen, damit mich nicht festhält und mir irgendwelche Versprechen abbringt und sich dann darüber beklagt, dass ich das, was ich ihm zuletzt versprochen habe, noch nicht gemacht hätte. Meistens kann ich mich nicht erinnern, was ich ihm versprochen habe. Zumal ich es nur versprochen habe, um ihn loszuwerden. Manchmal erinnert mich an den Vater von Gummi-Tarzan, nur dass nicht betrunken ist. Ab und zu bittet er mich auch, ihm etwas zu erzählen. Dann nimmt er meine Hand und hält mich fest. Erzähl mir was. Was denn? Ich weiß nicht, was ich ihm erzählen soll und schweige einfach. Er interessiert sich sowieso für nichts, was ich zu sagen habe. Wenn er mich bittet, ihm etwas zu versprechen, sage ich immer ja. Ich traue mich nicht, nein zu sagen, weil er mich dann nur länger festhält und so tut, als sei er gekränkt. Er hält mich immer so lange fest, bis ich ihm irgendetwas versprochen habe. Und manchmal, wenn ich mit Action Man spiele, finde ich irgendwelche Dinge. Action Man ist mein Freund. Er ist mein Lieblingsspielzeug. Er war auch dabei, als ich Irons Puppen fand. Es waren zwei. Die eine hatte lange blonde und die andere kurze dunkle Haare. Ich holte sie beide aus der Kiste und nahm sie mit nach draußen, aber ich wollte sie nicht kaputt machen. Es war keine Absicht. Ich spielte, dass ein böser Mann sie gefangen genommen und auf einem Scheiterhaufen aneinander gefesselt hatte. Ich ließ sie an einem Draht über einem Bretterhaufen baumeln und zündete ihn an. Action Man sollte sie retten. Aber während ich mit ihm spielte, wurde das Feuer so groß, dass die Puppen in Brand gerieten. Anschließend habe ich sie beerdigt. Ich grub ein Loch und legte sie rein. Dann schüttete ich es wieder zu und stellte ein Kreuz drauf. Action Man und ich waren die einzigen Gäste bei der Beerdigung. Ich kann das Irun nicht erzählen, sonst wird sie bestimmt traurig. Ich fände es auch blöd, wenn jemand Action Man nehmen und kaputt machen würde. Ich gehe nach draußen. Mama und Irun unterhalten sich in der Küche.
I really don't know how to explain it in English about the next chapter is about a habit of mine when I was a young boy to set fire to dry grass in Reykjavik and I would go there and set it to fire, and when the fire had expanded and was big enough for the fire department to come, I would hide, and when the fire department came, I would help them to turn down the fire, and they considered me to be a hero, but my mother really never. Bought it.
You even made it to the newspaper.
Yeah. There was even a picture of me in the newspaper.
As the firefighting hero.
The firefighting hero, who helped the fireman.
Steppi und ich trotten runter ins Tal. Wir sind Indianer. Steppi ist nett, aber manchmal auch ein Schisser. Einmal hauten wir von zu Hause ab und wollten in einem Iglu schlafen. Da wollten wir so lange wohnen, wie Schnee lag. Doch Steppi bekam Heimweh. Wir stritten uns und er fing an zu heulen, also ging ich mit ihm zurück nach Hause. Sollen wir vertrocknetes Gras anzünden? Hast du Streichhölzer dabei? Ich zeige ihm die Streichholzschachtel, sie ist voll. Wahnsinn! Als wir im Tal sind, klettern wir sofort in einen Graben. Indianer lassen sich von niemandem beobachten, wenn sie sich anschleichen. Wir folgen dem Graben durch das Tal. Ab und zu zündeln wir, aber das Gras ist so kurz, dass das Feuer von selbst wieder ausgeht. Wir laufen an der Schule vorbei in Richtung Waldschonung. Niemand sieht uns. Unterwegs entdecken wir ein totes Schaf, das im Graben ertrunken ist. Ich pieke mit einem Stock in seinen Rücken und da kommt der Kopf aus dem schwarzen Sumpfwasser hoch. Sieht eklig aus. Das Schaf hat keine Augen mehr. Wir rennen weiter. Vor der Waldschonung ist ganz viel vertrocknetes Gras. Wir verstecken uns hinter den Bäumen und zündeln immer wieder. Jetzt erlöschen die Feuer nicht mehr, sondern werden schnell größer und breiten sich aus.
Weißer Rauch steigt in den Himmel. Sobald es an einer Stelle brennt, rennen wir weg. Wir verstecken uns und halten Ausschau, ob ein Erwachsener kommt. Dann zündeln wir an einer anderen Stelle. Und innerhalb kurzer Zeit brennt eine Riesenfläche. Gewaltiger Rauch legt sich über das Wohnviertel. Mit geröteten Wangen schauen wir uns aufgeregt und voller Erwartung an. Wir wissen genau, dass es verboten ist, Gras anzuzünden. Aber es macht solchen Spaß. Und es ist überhaupt nicht gefährlich. Ich kenne niemanden, der bei einem Grasbrand gestorben ist. Dabei wird in Phosphogur jedes Frühjahr vertrocknetes Gras abgebrannt. Das, was Kindern Spaß macht, ist meistens verboten. Und die Erwachsenen glauben immer, etwas sei total gefährlich, aber das stimmt nicht. Sollen wir jetzt mal aufhören? Fragt Steppi. Warte, sagte ich. Ich reiße ein großes Grasbüschel aus und zünde es an. Dann renne ich herum und zündle überall da, wo es noch nicht brennt. Steppi ist nervös. Mann, pass auf! Der Qualm dringt in meine Augen und macht mich blind. Die Hitze ist unerträglich und ich kriege keine Luft mehr. Das Feuer ist überall. Ein stechender Schmerz durchzuckt meinen Fuß und ich schaue nach unten. Meine Hose hat Feuer gefangen. Ich schlage wild mit der Hand auf das Feuer, bis es ausgeht. Mein Fuß tut weh, aber meine Angst ist größer als der Schmerz. Was soll ich tun? Jonsi! Ich denke nicht nach, sondern laufe in Richtung der Stimme. Der Qualm ist so dicht, dass ich nichts erkennen kann. Ich sehe Steppi erst, als ich fast bei ihm bin. Wahnsinn, Mann! Bist du verrückt? Seine Stimme zittert vor Angst und er ist den Tränen nahe. Wir rennen weg. Hinter uns erhebt sich das Feuermeer wie eine riesige Wand quer durch das Tal und schiebt den Rauch vor sich her. Wir rennen in die Waldschonung und werfen uns in den Schutz eines großen Baums. Ich untersuche meinen Fuß. Ganz unten am Hosenbein ist ein faustgroßes Brandloch. Die Haut am Fuß ist rot und geschwollen und brennt. Hast du dich verletzt? Ja, sage ich. Dabei bin ich eigentlich nicht verletzt. Das ist nur eine kleine Brandwunde. Indianer kennen keinen Schmerz. Sie können selbst mit einem gebrochenen Bein weiterlaufen und sogar noch mit zwei gebrochenen Armen mit Pfeil und Bogen schießen. Wie sehr man sie auch foltert, sie petzen nie. Deshalb tue ich so, als hätte ich große Schmerzen, die ich tapfer ertrage. Ich habe nach unten geguckt und da hat mein ganzes Bein gebrannt. Deine Haare sind auch ganz verbrannt. Unfassbar. Steppi zeigt auf meinen Kopf und ich betaste meine Haare. Sie sind an einigen Stellen angesenkt. Darüber wird Mama nicht erfreut sein. Bei der Vorstellung bekomme ich feuchte Augen. Mama wird rauskriegen, dass ich es war, der das vertrocknete Gras angezündet hat. Sie wird mich ausschimpfen. In Sekundenschnelle verwandelt sich mein Mut in lähmende Angst. Kein Indianer ist so mutig, dass er keine Angst vor seiner Mutter hätte. Ich kann mich nicht beherrschen. Fange an zu heulen. Wir rappeln uns hoch und laufen aus der Waldschonung. Bevor wir über den Zaun klettern, spähen wir in alle Richtungen. Dann springen wir auf den Bürgersteig und machen uns auf den Heimweg. Niemand, der uns sieht, würde uns verdächtigen, gezündelt zu haben. Wir sehen aus wie zwei brave Junge, die von einem Besuch bei ihrer Oma kommen. Ich zeige sogar verwundert auf den Rauch. Wir betrachten ihn entrüstet. Das könnten wir gar nicht begreifen, wie jemand sowas Dummes machen kann. Und plötzlich hören wir Sirenengeheul. Zwei Feuerwehrautos rasen in einem Affenzahn mit Blinklicht an uns vorbei, gefolgt von einem Krankenwagen. Wir rennen hinterher, das wollen wir auf keinen Fall verpassen. Kurz darauf kommt die Polizei. Mir gefriert das Blut in den Adern. Jetzt werden wir verhaftet. Wir kommen bestimmt ins Gefängnis. Ich möchte in den nächsten Garten flüchten, kann mich aber nicht bewegen. Mein Unterkiefer beginnt unkontrolliert zu zittern. Die Beweise sind unübersehbar. Sie qualmen buchstäblich aus mir heraus. Ich bin bereit, alles zu gestehen und werde versuchen, damit durchzukommen, indem ich verspreche, es nie wieder zu tun. Nie mehr. Doch die Polizei interessiert sich nicht für uns. Fährt mit Vollgas an uns vorbei. Lass uns nach Hause gehen. Warte mal. Jonsi, ich will das sehen. Komm schon. Wir drücken uns bei den Fahrzeugen herum. Vor unseren Augen spielen sich unglaublich spannende Szenen ab. Es herrscht das totale Chaos. Polizisten und Feuerwehrmänner in gelben Schutzanzügen hasten umher. Das Feuer ist unglaublich groß. Ein geheimer Stolz auf unser Werk erfüllt mich. Die Feuerwehrmänner spritzen mit mächtigen Schläuchen Wasser auf den Brand. Niemand bemerkt uns oder achtet auf uns. Auf dem einen Feuerwehrauto steht eine Kiste mit großen Klatschen. Die Männer schlagen darauf mit auf das brennende Gras. Ich treffe eine Entscheidung. Ohne ein Wort zu sagen, schnappe ich mir eine Klatsche und renne damit auf das lodernde Schlachtfeld. Schlage auf das Feuer ein, als ginge es um mein Leben. Ein Feuerwehrmann nickt mir anerkennend zu. Ich rufe den Männern mit dem Schlauch etwas zu und zeige auf den brennenden Erdhügel. Da ist noch was! Sie richten den Schlauch auf den Hügel. Furchtlos renne ich unter dem Wasserstrahl hindurch und prügle das Feuer mit der Klatsche nieder. Dann gebe ich ein Zeichen, dass alles okay ist, und die Männer richten den Schlauch auf eine andere Stelle. Steppi wirft mir einen bewundernden Blick zu. Ich bin ein Held. Ich habe keine Angst vor dem Feuer. Dabei wäre ich fast selbst verbrannt. Wenn ich groß bin, will ich Feuerwehrmann werden. Ich werde Menschen retten und in Schulen gehen und den Kindern beibringen, dass sie nicht zündeln dürfen. Gemeinsam mit den anderen Feuerwehrmännern kämpfe ich mit der Klatsche, bis der Brand komplett erloschen ist. Viele Schaulustige sind gekommen und gaffen, aber keiner traut sich mitzuhelfen. Triefnass und von oben bis unten kohlschwarz gehe ich zu Steppi. Alles klar, wir sind fertig, verkünde ich stolz. Da legt sich eine schwere Hand auf meine Schulter. Panik ergreift mich, als ich hochschaue und einen großen Polizisten sehe und einen zweiten, noch größeren dahinter. Vielleicht hat da doch jemand gesehen, wie wir das Feuer gelegt haben, und es der Polizei gesagt. Ich bemühe mich, ein möglichst verwundertes Gesicht zu machen. Ihr seid mir ja welche, sagt der Polizist. Ich spüre, wie mein Herz schneller schlägt und warte darauf, dass er die Handschellen klicken lässt. Im Kopf lege ich mir eine glaubwürdige Geschichte zurecht, warum Steppi und ich hier sind. Falls uns jemand im Tal gesehen hat, werde ich sagen, wir hätten uns die Schweine auf dem Bauernhof anschauen wollen, wegen einer Hausaufgabe für die Schule. Und falls uns niemand gesehen hat, dann wollten wir einen behinderten Jungen besuchen, den Bruder eines Klassenkameraden. Aber wir brauchen gar kein Alibi. Ihr seid tüchtige Jungs, sagt der andere Polizist. Ich atme erleichtert auf. Niemand hat uns im Verdacht, etwas Schlimmes getan zu haben. Wir sind Helden. Die Feuerwehrmänner kommen auch zu uns und loben uns. Einer tätschelt mir freundlich auf den Kopf. Tja, wenn nur alle Jungen so tüchtig wären wie ihr. Habt ihr zufällig gesehen, wer den Brand gelegt hat? Fragt der Polizist. Ich habe sofort eine Antwort parat. In solchen Situationen habe ich immer eine Standardantwort, die ich benutze, wenn mich ein Erwachsener verdächtigt, etwas kaputt gemacht zu haben, und die funktioniert meistens. Ich glaube, das waren Jugendliche. Ich habe sie zumindest wegrennen gesehen. Es hat sich bewährt, Jugendlichen die Schuld zu geben, weil Erwachsene ihnen immer alles zutrauen. Jugendliche sind ja auch doof. Das finden alle. Der Polizist nickt, er hält das für glaubhaft. Ich darf doch bestimmt ein Foto von euch machen, oder? Fragt ein Fotograf von irgendeiner Zeitung. Na klar doch! Stellen uns zusammen mit den Männern in Positur und der Fotograf schießt ein Foto. Ihr seht echt super aus, sagt er. Nach herzlichen Dankesbezeugungen und Verabschiedungen fahren wir in Polizeibegleitung nach Hause. Der Polizist bringt mich zur Haustür. Als Mama mich sieht, entgleiten ihr die Gesichtszüge. Was hast du angestellt? Ich habe nur der Feuerwehr geholfen, einen kleinen Brand zu löschen. Der Polizist bestätigt meine Geschichte und versichert Mama, sie könne glücklich sein, einen so braven und tüchtigen Sohn zu haben. Den Brand haben Jugendliche gelegt, sage ich. Ich sehe Mama an, dass sie nicht überzeugt ist. Sie glaubt halt nicht alles. Außerdem ist es immer so, als könne sie mir ansehen, wenn ich lüge. Aber die Geschichte ist ja nicht ganz unwahr. Ich habe schließlich geholfen, den Brand zu löschen. Ich gehe in die Badewanne. Mama wäscht mir die Haare und schneidet die angesenkten Stellen ab. Ich sage nichts. Sie auch nicht. Offenbar hat sie beschlossen, mir keine Fragen zu stellen. Sie weiß, dass es manchmal besser ist, nicht zu viel zu wissen. Dabei weiß ich, dass sie genau weiß, dass ich das Gras angezündet habe. Ich bemühe mich, etwas zu sagen, aber mir fällt nichts ein. Am nächsten Tag ist ein Bild von Steppi und mir auf der letzten Seite im Tagblatt unter der Überschrift Großbrand in Vosvogur. In dem Artikel steht: Die Feuerwehr habe es in letzter Sekunde geschafft, die Waldschonung vor dem Grasbrand zu retten. Dennoch seien viele frisch gepflanzte Bäume geschädigt worden. Es habe große Gefahr bestanden, dass das Feuer auf die umliegenden Häuser übergreift. Einige Häuser seien sicherheitshalber geräumt worden. Und ein Mann sei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. unter dem Foto von Stebbi und mir steht: Diese tüchtigen Jungen halfen der Feuerwehr, den Brand zu bekämpfen. Ich zeige Mama das Foto lieber nicht.